NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Dienstagabend wünsche ich Ihnen. Heute habe ich übrigens einiges für Bücherfreunde im Angebot. Und da legen wir gleich los mit dem posthum erschienenen Roman der britischen Autorin Jane Gardam, Tage auf dem Land. Dann haben wir Buchtipps für lesefaule Kinder und stellen einen neuen Strunk vor. Der Erzählband von Heinz Strunk heißt Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Einen tollen Abend. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. In diesem Jahr, im April nämlich, ist im Alter von 96 Jahren die britische Autorin Jane Gardam gestorben. In Großbritannien hat sie über 60 Jahre lang ganz erfolgreiche Bücher veröffentlicht. In Deutschland, da wurde sie erst im Jahr 2015 mit dem Titel Ein untadeliger Mann in der Übersetzung von Isabel Bogdan berühmt. Jetzt erscheint posthum ihr Roman Tage auf dem Land. Annemarie Stoltenberg hat ihn gelesen.
Die Romane von Jane Gardam sind ebenso altmodisch wie unverwüstlich. Robust wirken sie wider alle Zeitläufte und sind so tröstlich wie eine gute Tasse Tee. In Tage auf dem Land erzählt ein Mädchen von seiner ziemlich ungewöhnlichen Kindheit. Sie ist die Tochter eines zerstreuten Lehrers, der ein Jungeninternat leitet, hauptsächlich liest und abends mit ihr Schach spielt. Ihre Mutter ist gestorben, aber Paula, eine verlässliche Mutterfigur für alle kleinen und größeren Jungen im Internat, sorgt sich auch und vor allem um Marigold. Aber sie kann sie nicht vor allem beschützen. Marigold wird gemobbt und gequält, sie ist zu altmodisch gekleidet und zu ehrlich in ihrem Auftritt.
Was ich mit all dem eigentlich sagen will, ist, dass ich, obwohl ich einen so großen Teil meines Lebens idyllisch und prinzessinnenhaft unter weitaus älteren Leuten zugebracht hatte und so einiges über die Eigentümlichkeiten der Erwachsenen wusste, in Bezug auf mich selbst und meine Altersgenossen vollkommen ahnungslos war, was die ersten Offenbarungen dann so verstörend machte. Es gab zwei einschlägige Offenbarungsmomente, die mehrere Jahre auseinanderlagen, für Außenstehende völlig belanglos waren, mich aber in ein Gewimmel aus Sorgen und Fehlannahmen und Schüchternheit und Qualen stürzten.
Ein Mädchen namens Grace spielt ihr Freundschaft vor und verrät sie. Dann wird sie vollkommen überraschend vom Schwarm aller Mädchen namens Jack Rose zu einem Wochenende eingeladen. Marigold macht sich in einem von Paula verordneten, unvorteilhaften Tweedkleid auf dem Weg zur Familie Rose. Nach einer mühsamen Busreise mit mehrmaligem Umsteigen steht sie vor einer Villa, in der zwei Zahnärzte ihre Praxis haben. Es sind die Eltern von Jack Rose. Das Haus wirkt schon von außen furchtgebietend wie ein Eisfach. Und im Haus wird es nicht gemütlicher. In Wirklichkeit hat sie niemand dort erwartet. Jack hat zu dem Wochenende nicht nur sie, sondern vor allem ihre Freundin Grace eingeladen, mit der er längst eine Liebesbeziehung hat. Eine mehrstufige Katastrophe für Marigold.
Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Er hat gesagt, die einzigen Gebote, die wirklich eine Rolle spielen, sind die Liebe zu Gott und die zum Menschen. Er hat nicht gesagt, dass die Liebe, vor allem die Nächstenliebe, einen in Stücke reißt. Wäre vielleicht besser, er hätte gesagt, liebt euch nicht. Versucht einfach nur, miteinander auszukommen, und wenn ihr merkt, dass sich Liebe anbahnt, geht los und macht einen langen, knackigen Spaziergang. Mein Problem ist, knurrte ich und dachte an die Schrecken im Innern und wie ich sie alle hasste, dass ich viel zu sehr geliebt habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin fertig mit der Liebe. Ich bin fertig mit den Männern. Und ich bin fertig mit der Freundschaft.
Das nie wieder in der Pubertät eines Menschen ist in der Literatur schon häufig beschrieben worden, aber selten mit so köstlichem Humor und Verständnis wie bei Jane Gardam. Es war noch nie möglich, Kinder in dieser Lebensphase wirklich zu beschützen. Nur hoffen, beten und Trost für Notfälle bereithalten. Achtung! Die Geschichte beginnt ziemlich langweilig und nimmt erst nach 100 Seiten Fahrt auf.
Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Liest Ihr Kind oder Ihr Enkelkind nicht so richtig gerne? Das ist manchmal wirklich sehr ärgerlich, aber kein Problem, denn Katharina Marenholz stellt uns jetzt drei Bücher für etwas lesefaule Kinder vor.
Titel:
Die Insel der magischen Wächter.
Autorin:
Christina Sundtorvet.
Der Titel erinnert sicher nicht von ungefähr an die Bestsellerreihe Die Schule der magischen Tiere. Und natürlich kann man sagen, Kinder, die die Schule der magischen Tiere mögen, werden auch an dieser Reihe gefallen finden. Es geht um Barry, die bei ihren Großeltern aufgewachsen ist und jetzt einen Platz an der berühmten Wächterakademie auf der Lotusinsel bekommen hat. Dort lernen Kinder mit einer besonderen Gabe, sich in magische Wesen zu verwandeln. In Hüwölfe, Zorafalken, Gillibären und Wolfshunde zum Beispiel. Sie werden zu Wächtern ausgebildet, aber nur, wenn sie die Prüfung bestehen. Barry findet schnell gute Freunde und der Unterricht ist sehr interessant. Aber sie schafft es nicht, sich in irgendein magisches Wesen zu verwandeln. Wird sie die Insel also schon bald wieder verlassen müssen? Spoiler, natürlich nicht, denn Band 2 dieser neuen Fantasy-Reihe ist schon erschienen. Und das ist gut, denn erstens lieben Kinder rein und zweitens bleibt man gern länger auf dieser Lotusinsel. Schließlich gilt es, noch weitere Inseln des Archipels zu entdecken, etwa Glei, wo lavendelfarbene Plüschkaninchen leben, oder Nakhon, wo es eine riesige Stadt und eine Menge Technologie gibt. Gut geschrieben, liebenswerte Charaktere, leicht zu lesen, mit vielen Illustrationen und luftigem Layout. Ein Einsteiger-Fantasy-Buch.
Titel:
Der süßeste Bruder der Welt und andere Irrtümer.
Autorin:
Elin Lindell.
Dieser Comicroman ist typisch schwedisch. Die sind da irgendwie cooler. Direkt am Anfang wird einfach mal rausgehauen, dass die Ich-Erzählerin Dani aus einer Samenspende entstanden ist, weswegen ihre Mutter darauf besteht, dass der unbekannte Vater nicht Papa, sondern Erzeuger genannt wird. Dani und ihre Mutter kommen super allein klar. Deswegen ist Dani auch not amused, als ihre Mutter verkündet, dass sie einen neuen Freund hat. Kennengelernt über Tinder. Und zwar, weil Dani und ihre Freundinnen mit der App rumgespielt und ein Match erzeugt haben. Wie gesagt, schwedische Kinderbücher sind oft sehr modern. Aber, und das ist eine Kunst, dabei nicht unangenehm ranschmeißerisch. Natürlich findet Dani den neuen Freund der Mutter doof. Und noch doofer findet sie Yoshi, ihren pubertierenden neuen Bonusbruder. Dabei hätte Dani so gern ein Geschwisterkind gehabt. Aber Moment, der Samenspender. Vielleicht hat der noch mehr Kinder gezeugt. Und vielleicht ist da auch ein süßer Bruder für Dani dabei? Sehr witzig geschrieben und pointenreich illustriert. So gelingt die oft geforderte Diversität im Kinderbuch. Und leicht zu lesen ist das auch noch.
Titel:
Tod im Samtmantel.
Autorin:
Sarah Wynne.
Der Titel klingt etwas nach Bildschlagzeile, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Allerdings, es geht tatsächlich um einen Mord. Die 13-jährige Grace hat sich im Secondhand-Shop einen wunderschönen grünen Samtmantel gekauft, der perfekt passt. Kleines Problem: Immer wenn sie ihn trägt, wird ihr schwindelig und sie bekommt seltsame Visionen. Plötzlich blickt sie durch die Augen eines Mädchens in die Vergangenheit. Sie sieht ein elegantes Haus, heimliche Treffen mit einem Jungen und einen Mord. Grace fühlt sich verantwortlich, dieses Verbrechen aufzuklären und startet mit ihrer besten Freundin Susie ein paar Recherchen. Tatsächlich finden die beiden heraus, wer das ermordete Mädchen war und kommen dem Mörder auf die Spur. Aber dabei begeben sie sich selbst in höchste Gefahr. Die Story mit den Mantelvisionen muss man erstmal kaufen, aber dann ist dieses Buch ein super spannender Kinderkrimi. Schon ein bisschen gruselig. Es wird zum Beispiel ein Skelett ausgegraben. Auch dieses Buch ist richtig schön gestaltet. Wunderbares Cover, illustrierte Kapitelanfänge und kleine Vignetten um die Seitenzahlen. All das hilft, dass sich auch weniger leseerfahrene Kinder den Text zutrauen können.
Und alle Informationen zu diesen Büchern finden Sie auf unserer Seite ndr.de/kinderbücher. Musik. Dienstagabend, Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Der Entertainer, Musiker und Schriftsteller Heinz Strunk ist das seltene Beispiel eines Autors, der bei Publikum und Kritik gleichermaßen viel Zuspruch erntet. Seine Bücher und zu den bekanntesten zählen nach wie vor sein Debüt »Fleisch ist mein Gemüse« sowie der Fritz-Honka-Roman »Der goldene Handschuh« sind gesetzte Bestseller, für die Strunk den Wilhelm-Raabe-Preis erhalten hat. Der neue Erzählband von ihm, »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit«, Knut Kortzen hat es gelesen.
Im schönen alten Wort »peinsam«, was so viel bedeutet wie »blamabel« oder »kläglich«, steckt das weitaus häufiger Verwendung findende Wort »einsam«. Von peinsamen Momenten im Leben und einsamen Menschen, die sie durchleiden, vermag kaum einer auf so tragikomische Weise zu erzählen wie Heinz Strunk. Die titelgebende Wendung »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit« taucht mehrmals auf in dieser Sammlung von Kurz- und Kürzestgeschichten. Nimmt der 63-jährige Hamburger hier also einmal mehr die Deplorablen unserer Zeit, die Hoffnungs- und Hilflosen in den Blick?
Ja, wobei ich mich da auch durchaus um ein gewisses Gleichgewicht bemühe zwischen Geschichten, die von ausgesprochener Tristesse geprägt sind und dann aber auch wieder Geschichten, die eine gute Pointe haben oder eben nicht so tragisch sind, wie zum Beispiel die erste von dem Star-Dirigenten, der in einem Berliner Szene-Café zwei Frauen anschmachtet und sich wünscht, sie würden ihn einmal in seinem Zusammenhang, nämlich als weltberühmten Dirigenten, der ein Anne-Sophie-Mutter-Violinkonzert von Beethoven dirigiert. Aber da er so Special Interest ist, ist ihm dieses Glück nicht vergönnt.
Heinz Strunk beherrscht die Form des Romans ebenso wie die der literarischen Miniatur. Beim Titel »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit« kann man an Wilhelm Genazzinos Buch »Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze« von 2018 denken. Ist sein Buchtitel vielleicht sogar insgeheim eine Verbeugung vor dem Büchner-Preisträger?
Das kann man so sagen. Ich bin ein großer Genazzino-Fan. Ich glaube, ich habe nahezu alles von ihm gelesen und ich fand den Titel damals auch ganz toll, dachte mir aber, das geht noch ein bisschen pointierter. Das ist mir aber im Hinterkopf immer so geblieben und dann, bis ich dann irgendwie auf das »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit« kam. Und das ist, kann man sagen, ist Genazzino gewidmet, natürlich.
Es ist also längst nicht nur Botho Strauß, einer der literarischen Leuchttürme für Heinz Strunk und seine gnadenlos vivisizierende Literatur. Ob es um missglückte Dates geht oder um abgebrochene Suizide, um alte, erloschene Ehepaare am Buffet eines All-Inclusive-Hotels auf Gran Canaria oder um Rockopas auf dem Hurricane-Festival in Schesel, Niedersachsen. Seine Prosa kennzeichnet kein Hohnlachen. Im Gegenteil, Strunk hat bei allem grotesk-komischen Ausmalen der Situation seiner Figuren Mitleid mit ihnen und ihrem erbarmungswürdigen Anblick, wie es an einer Stelle heißt. Muss man als Erzähler Erbarmen und Mitleid mit seinen Figuren haben?
Also muss man nicht zwingend irgendwie, es gibt ja auch andere, die das nicht haben und trotzdem gute Literatur produzieren. Aber in meinem Fall ist es so, dass tatsächlich das empathische, mitfühlende im Vordergrund steht. Auch wenn die Zeichnung der Figuren oft etwas erbarmungslos gerät oder ich will mal anders sagen, genau gerät. Mir wird dann gelegentlich vorgeworfen, ich hätte wohl irgendwie eine etwas negative Weltsicht, was ich aber wirklich explizit verneinen möchte und ich weiß immer nicht, mit welchen Instagram-Hotspot oder Rosamunde-Pilcher-Filtern die Menschen durch die Welt gehen, die das meinen. Also ich auf jeden Fall, ich habe einen, wie ich finde, sehr, sehr liebenswürdigen Blick auf die Leute.
Sie siedeln oft ungewollt auf der Verliererseite des Lebens. Eine autobiografisch gefärbte, ins fantastisch-horrorhafte gleitende Geschichte, die in Strunks Kindheitsort Hamburg-Harburg spielt, findet sich auch in dieser Sammlung vorzüglicher Kurz- und Kürzestgeschichten. Ein Matthias, Strunks Geburtsname, besucht darin ein altes Nachbarspaar, das einander in inniger Feindschaft zugetan, untot in seiner Wohnung haust. Auch begegnet man Strunks Romanfigur Jürgen Dose hier wieder. Nach seinen Bänden »Das Teemännchen und der gelbe Elefant« beweist damit »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit« einmal mehr seine Könnerschaft.
Ich gehöre zum Glück zu denen, die im Alter nicht nachlassen, sondern eher aufgrund der jetzt meiner mittlerweile 40-jährigen Erfahrung denn doch, glaube ich, fast noch besser geworden sind.
Anderen Autoren würde man solche Sätze als hochmütig ankreiden. Beim Erzähler Heinz Strunk aber muss man sagen, stimmt vollkommen. Er wird immer noch besser.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Einen tollen Abend für Sie. Worüber darf man lachen? Oft ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. In den sozialen Medien und auf den großen Bühnen der Stand-up-Comedy gehört die Kombination aus Humor und Alltagssatire plus Migrationshintergrund inzwischen zu den erfolgreichsten Formaten unserer Zeit. Da haben wir uns mal umgeschaut. Viele kennen sie aus dem Bremer Tatort. Jasna Fritzi Bauer ist Schauspielerin und hat gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin, der Künstlerin Katharina Zorn, einen Roman geschrieben. Else, so heißt er, inspiriert durch das Leben von Katharina Zorns Oma. Und wir stellen Ihnen drei tolle Bilderbücher für Kinder ab 4 Jahren vor. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. NDR 1 Niedersachsen mit dem Kulturspiegel am Dienstag. Humor ist seit Menschengedenken eine Brücke zwischen Gesellschaften und Kulturen. Stereotype sind die Grundlage aller Schotten- oder ja auch Ostfriesenwitze. Und über die Besonderheiten der leicht verschrobenen, aber oft sehr liebenswerten Nachbarn zu lachen, das funktioniert ja von beiden Seiten des kulturellen Grenzzauns. In den sozialen Medien und auf den großen Bühnen der Stand-up-Comedy gehört die Kombination aus Humor und Alltagssatire plus Migrationshintergrund inzwischen zu den sehr erfolgreichen Formaten. Severin Neve hat sich einige Beispiele für uns angeschaut.
Ja, euer fettes Stück Kuchen, eure Torte, die ihr bis jetzt immer allein gegessen habt, die müsst ihr jetzt teilen. Jetzt wollen wir auch was davon haben.
Thelma Boerbeng ist eine deutsche Schauspielerin, die mit ihrem YouTube-Channel Tell Me Nothing from the Horse, auf Deutsch Erzähl mir doch nichts vom Pferd, und ihren zahlreichen Alter Egos große Erfolge feiert. Comedy von Deutschen mit Migrationshintergrund, Ethno-Comedy wird das oft genannt. Ein umstrittener Begriff. Was verrät ein guter Stand-up-Comedy-Gag oder ein Reel mit zigtausenden Likes über reale Machtverhältnisse und Hierarchien, die im Alltag dann gar nicht so lustig sind? Jan-Rüdiger Vogler, Kommunikationstrainer und Humorcoach aus Hamburg, sieht diese Genrebezeichnung kritisch.
Also, wenn man das als Ethno-Comedy bezeichnet, dann heißt das ja, da werden einfach alle Menschen, die irgendwie offensichtlich nicht deutsch sind, irgendwie in einen Topf geworfen. Warum sortiert man nicht nach der unterschiedlichen Art von Comedy, anstatt nach der Herkunft der Menschen?
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und dass das Aufeinandertreffen von Kulturen großen Unterhaltungswert mit sich bringen kann, ist nicht neu. Die Kanaksprak hat Feridun Saimoglu schon 1995 mit seinem gleichnamigen Roman zu einem vielfach wissenschaftlich analysierten Sprachphänomen werden lassen. Soziolekt wurde zum Fachbegriff für
Yalla! Wallah, ich schwör auf deine Mutter.
Zu den heute erfolgreichsten deutschen Comedians gehören allerdings Menschen, die mit ihrem Akzent kokettieren, die stereotype Vorstellungen zu ihrem Migrationshintergrund als Steilvorlage benutzen, aber am Ende eines gelungenen Gags mitten ins Herz unserer Realität treffen. Wie der deutsch-russische Comedian Nikita Miller.
Ja, Herr Miller, was kann man denn machen, damit Deutschland und Russland wieder zueinander findet? Bin dann so... So bin ich jetzt Experte. Das ist, als würde ich in die Sauna gehen und sagen, entschuldigen Sie, ich sehe, Sie sind beschnitten. Was halten Sie vom Nahostkonflikt?
Humor als Selbstverteidigung? Thelma Boerbeng ist nur in ihrer Freizeit Comedian. Sie ist seit Jahren eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin, inzwischen ohne künstlichen Akzent.
Meine ersten Jahre waren tatsächlich Refugees, Putzfrauen, Dienstmädchen, Prostituierte, Sklavinnen. In meinem Fall, glaube ich, da durch Alarmschlagen hat sich schon länger was geändert, im Sinne von, dass ich glaube, war die erste schwarze Staatsanwältin, Polizistinnen gespielt habe, Ärztinnen gespielt habe. Traurig, dass ich es sagen muss, aber wirklich ganz normal Deutsch sprechen durfte dann irgendwann.
Über was darf man lachen? Wer sitzt im Publikum bei Stand-up-Programmen, die gleichzeitig Klischees bedienen, unfassbar lustig sind und dennoch die Frage aufwerfen, wer lacht hier über wen? Humorcoach Vogler.
Jeder Mensch hat einen ganz eigenen Humor, der aufgrund seiner genetischen Vorgaben und seiner Sozialisation und sonst irgendwas, Kultur und sowas geprägt ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass irgendwie bei 8 Milliarden verschiedenen Humorstilen es wirklich schwierig ist, irgendeine Grenze zwischen lustig und geschmacklos zu ziehen.
Der Comedian Shahin Asmari hat in Hamburg die Veranstaltungsreihe für englischsprachige Comedians gegründet.
Hamburg's number one weekly comedy show in English.
Er ist ein weiteres Beispiel für Humor, den man mit oder auch ohne seinen Migrationshintergrund sehr lustig finden kann.
Im Iran ist es eine Pflicht. Du bist 22, du hast Bachelor fertig gemacht. Alle fragen dich, hey, warum heiratest du niemanden? Du musst jemanden heiraten. Vor allem meine Großeltern, bei allen Hochzeiten. Ich war so, das ist so peinlich. Und ich dachte, ich mache das Gleiche bei allen Beerdigungen. Opa, nächstes Mal, du bist dran, ja? Er hat aufgehört, ja, natürlich.
Gemeinsam durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Jasna Fritzi Bauer ist Schauspielerin und viele von uns kennen sie ja aus dem Bremer Tatort. Gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin, das ist die Künstlerin Katharina Zorn, hat sie einen Roman geschrieben. Else, inspiriert durch das Leben von der Oma von Katharina Zorn. Katja Weise hat den Roman gelesen.
Der Mann arbeitet und bringt das Geld nach Hause. Else kümmert sich um den Haushalt und die beiden Töchter. Ein ganz normales Frauenleben in den 1960er Jahren, zumindest in Westdeutschland, aber
in so einem ganz normalen Leben, da passiert so viel,
sagt Katharina Zorn, die erst spät erfuhr, dass ihre Oma damals tatsächlich als vermutlich erste Frau in Frankfurt, wenn nicht in ganz Deutschland, einen Taxischein machte. Vor ihrer Familie hielt sie das geheim.
Wir wollten ihr eben eine Bühne geben.
Guten Tag, Sie haben ein Taxi bestellt.
Tag, ja, habe ich. Ich wollte allerdings schnell und sicher ankommen.
Na, dann steigen Sie gern ein. Ich bringe Sie schnell und sicher zum Hauptbahnhof.
Bevor ich mit einer Frau fahre, fahre ich lieber mit der Straßenbahn.
Der ältere Herr im Anzug geht tatsächlich zur Straßenbahnhaltestelle. So beschreiben es Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer. Und so dürfte es gewesen sein. Männer hielten damals nicht viel von Frauen, die Auto fahren. Das macht auch ein Videoclip deutlich, den man über einen QR-Code im Buch öffnen kann.
Ich bin grundsätzlich direkt Gegner, aber ich sehe nicht gern, wenn Frauen fahren. Nur unter meiner Anleitung, ne?
Immer wieder sind solche Codes eingefügt. Doch Else setzt sich durch. Jahrelang fährt sie nachts Taxi. Nur einer Freundin erzählt sie davon. Ihr Mann Willi reist dienstlich viel ins Ausland, die Töchter schlafen. Ist Willi da, begleitet ihn die Familie am Wochenende perfekt zurechtgemacht in den Tennisclub. Hier geht es um den sozialen Aufstieg. Mann will endlich dazugehören. Eines Tages kommt es tatsächlich zum entscheidenden Match mit einem der wohlbetuchten Männer.
Heute ist der Tag, an dem er das bekommen wird, wofür er schon immer gekämpft hat. Einen Platz in der Gesellschaft, nicht irgendwo in der Mitte, nein, ganz weit oben.
Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn erzählen Elses Geschichte in Rückblenden. In der Gegenwart des Romans 2010 reist Else mit ihrer 18-jährigen Enkelin Emma an die Côte d'Azur. So werden zwei sehr gegensätzliche Lebensentwürfe gegenübergestellt. Emma hat all die Möglichkeiten, die Else gern gehabt hätte. Doch hat sie ihren Weg gefunden, sich heimlich, allmählich emanzipiert und ist trotz aller Schwierigkeiten bei ihrem Willi geblieben. Emma hingegen verguckt sich in Nizza in Louise.
»Du findest die gut, oder?«, fragt Else ihre Enkelin, die irritiert über ihrer Cappuccino-Tasse aufsieht.
»Ja, die ist süß, oder?«
Sie wird dabei ein bisschen rot und sieht Else fragend an. Else weiß nicht so richtig, was sie sagen soll. Immerhin hat sie noch nie eine Frau auf diese Weise betrachtet.
Else ist im besten Sinne ein Frauenbuch. Neben Elses nur scheinbar so gewöhnlichem Leben steht das Miteinander der Generationen im Mittelpunkt. Die Spannungen, auch die emotionale Nähe zwischen Müttern und Töchtern, die Großzügigkeit und Toleranz, mit der die Großmutter auf die Enkelinnen schauen kann. Bauer und Zorn schreiben frisch und direkt.
Wir haben das auf Mallorca geschrieben vor ein paar Jahren und haben auch recht fix geschrieben, so in 3 Monaten den größten Block. Und haben dann immer abends so ein Ritual gehabt, dass wir uns das halt eben gegenseitig unsere Arbeit vom Tag eben vorlesen. Und es gab einen großen Disput, weil ich eine große Indienreise in dieses Buch hineingeschrieben habe, die rausgeflogen ist. Ich habe tagelang recherchiert, wie es da ausgesehen hat in den 60er Jahren. Ja? Dann so, nee, das können wir nicht machen, das ist aus der falschen Perspektive. Nee.
Es macht Spaß, mit diesem Buch zu reisen. Sowohl in die Vergangenheit als auch in den Süden Frankreichs. Wir gewinnen Einblicke in den Frauenalltag der 60er Jahre, erfahren manches, wonach wir, unsere Mütter und Großmütter, vielleicht nie gefragt haben. Dann wieder kitzeln Düfte in der Nase, besonders wenn Else und Emma in Grasse ihr eigenes Parfum kreieren. Der Roman ist auch eine Liebeserklärung an die Oma und weibliche Solidarität. Dabei kommen die Männer keineswegs nur schlecht weg.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Gruselige Monster, putzige Eichhörnchen, sprechende Baufahrzeuge, Kindergartendramen. Es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt auf dem Bilderbuchmarkt. Aber manchmal reichen Eltern oder Großeltern lustige Geschichten über Tiere und Bagger nicht aus. Vielleicht, denken Sie, kann man ja beim Vorlesen auch ein bisschen Bildung vermitteln. Katharina Marenholz stellt uns drei Bilderbücher vor, die einen genaueren Blick verdienen.
Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann, der ein großes Vermögen besitzt, eine Frau braucht. So lautet der berühmte erste Satz in Jane Austens Roman Stolz und Vorurteil. Und so beginnt ein neues Bilderbuch über die Autorin. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Jane Austen eine der brillantesten Schriftstellerinnen aller Zeiten ist. Auf 40 Seiten wird erzählt, wie Jane Austen aufwächst. Ein schüchternes Mädchen, das schon früh ihre Liebe zu Geschichten entdeckt und von ihrem Vater unterstützt wird. Die zart aquarelligen Illustrationen geben sofortige Regency-Vibes und vermitteln ein gutes Bild der Zeit. Mit welchen Spielen verbringen Jane und ihre Geschwister die Nachmittage? Wovon handeln die Geschichten, die Vater Austen abends vorliest? Wie sehen die Kleider, Häuser, Dörfer aus? Auch das erfährt man hier. Von einem Mädchen, das das Schreiben liebte, ist das perfekte Buch für alle Eltern, die möglichst früh ganz viel Jane Austen-Liebe weitergeben wollen. Ein Jahr nach Jane Austens Tod wird in England eine andere berühmte Schriftstellerin geboren, Emily Bronte. Von ihr und ihren Geschwistern handelt das Buch Die kleinen Bücher der kleinen Brontes. Genau wie Jane wachsen Emily, Anne, Branwell und Charlotte in einer gebildeten und literaturinteressierten Familie auf. Auch sie lieben Geschichten, so sehr, dass sie schon als Kinder eigene Miniaturbücher schreiben. Die Handschrift darin ist so klein, dass kein Erwachsener im Haus sie lesen kann. Die Bücher sind winzig klein, doch die Welten darin gewaltig. Sie enthalten Kontinente und Ozeane, Liebesgeschichten und Schlachten. Es gibt Helden und Bösewichte. Und manchmal werden die, die in einer Geschichte sterben, in einer anderen wieder zum Leben erweckt. Diese Miniaturbücher sind legendär. Das Buch über die Brontes erzählt also eine wahre Geschichte. Die sepia-getönten Illustrationen zeigen die berühmten Geschwister als Kinder in ihrer viktorianischen Umgebung. Und im Anhang gibt es eine Anleitung, wie man selbst ein Minibuch basteln kann. Art Pops heißt eine neue Reihe von Fischer Sauerländer, die Kunstbiografien für Kinder aufbereitet. Der erste Band widmet sich Vincent van Gogh. Und dieses Buch macht wirklich Spaß. Kurze, witzige Texte, farbenfrohe Illustrationen und beim Blättern poppen die berühmten Gemälde dreidimensional auf. Die Vase mit Sonnenblumen, das Zimmer in Aal mit Bett, Stuhl und aufklappbaren Fensterläden, die Sternennacht. So weckt man schon bei 5-Jährigen ein erstes Interesse für Kunst. Ein zweiter Band zu Frida Kahlo ist auch schon erschienen und im Herbst folgen hoffentlich weitere.
Mehr Infos zu diesen und vielen weiteren Kinder- und Jugendbüchern finden Sie auch bei uns auf der Seite ndr.de/kinderbücher. Und das war's auch schon wieder mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaft schönen Abend und wir hören uns bald wieder. Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.